Pfingsten geht es um den Heiligen Geist, in der Predigt geht es um den Heiligen Geist und natürlich lese ich jetzt auch einen Text vor, der vom Heiligen Geist handelt. Und zwar zwei Abschnitte aus dem Johannesevangelium, genauer gesagt aus den sogenannten Abschiedsreden, unmittelbar bevor Jesus gefangen genommen wurde und hingerichtet wurde und dann wieder auferstanden ist, hat er Abschiedsreden an seine Jünger gehalten. Und aus diesen Kapiteln im Johannesevangelium lese ich zwei Abschnitte, die vom Heiligen Geist sprechen. Vielleicht schicke ich noch voraus, die Worte, die ich lese, sind, je nachdem, wie man sie hört, nicht ganz einfach zu verstehen. Das finde ich irgendwo gerade bei den Reden Jesu das Faszinierende. Sie sind einerseits so simpel, so einfach. Jemand hat mal gesagt, dass ein Kind drin baden kann. Und gleichzeitig sind sie so geheimnisvoll und tief, dass ein Elefant drin schwimmen kann. Und es ist für alle was da. Es ist einfach, es ist geheimnisvoll, hören Sie selbst. Der erste Abschnitt steht im Johannes 14 von Vers 15 an und ist überschrieben mit der Heilige Geist, Jesu Stellvertreter. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas, der andere Judas, nicht Judas Iskariot: Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und der zweite Abschnitt steht zwei Kapitel später in Johannes 16 von Vers 5 an und ist überschrieben das Wirken des Heiligen Geistes. Dort sagt Jesus: Jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich: Wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von einer tiefen Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie ihm unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zu meinem Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir.
Guten Morgen, nochmals. Aha, ich drücke auf die falsche Richtung. So. Ich möchte nochmals auf den Gemeindetag hinweisen. Wir sehen da, das ist also nicht irgendein Bild, sondern das ist das Bild, das Tiziano für uns gemacht hat, damit wir sehen, wo wir sein werden, also direkt am See. Es hat hinten Listen, die noch aufliegen. Tragt euch doch bitte ein, vor allem auch, dass wir wissen, wie viel Kuchen wir dann haben für das Dessertbuffet. Und dann auch Salate für das Salatbuffet und das Fleisch solltet ihr auch selber mitbringen. Wir bringen auf den Grill mit und es ist eine Art ein Picknick und wir stellen dann einfach die Technik zur Verfügung. So, das machen wir immer so und das ist ja immer ganz nett. Und dann, weil wir ja da direkt am Wasser sind und ich glaube, hier kann man... Hier, glaube ich, kann man dann irgendwo rein, gell, Tizi, da, etwas weiter rüber. Und da werden wir eine Taufe haben. Oliver Jacki will sich schon lange taufen lassen und als er hörte, dass wir am See unseren Gemeindetag hatten, hat er sich gemeldet und gesagt, ob er sich jetzt nicht taufen lassen dürfte. Und ist natürlich die Möglichkeit, dass sich noch weitere Geschwister taufen lassen. Ich habe nun... weil ich jetzt nicht eine spezielle Predigt da zu diesem Thema hatte und vielleicht ein oder andere Fragen dazu hat, habe ich zwei Predigten in MP3-Format auf die CD gebrannt und die kann man mitnehmen und das mal anhören und sich dann überlegen, wenn man noch nicht getauft ist, aufgrund des Glaubens, ich spreche nicht von der Kindertaufe, dann kann man das mal anhören und dann sich bei mir melden und sagen, du, ich möchte mich, glaube ich, doch noch gern taufen lassen. Die liegen auf, die könnt ihr einfach mitnehmen. Was wir eben nun in der Schriftlesung gehört haben, ist ja ein ganz, ganz wichtiger Abschnitt. Immer wenn ich über den Heiligen Geist lehre, dann gehe ich von diesen Abschnitten aus, weil das für mich die wichtigsten Abschnitte sind, weil Jesus über den Heiligen Geist spricht. Und wir können ja keine höhere Autorität finden, die über eine geistliche Wahrheit spricht, als Jesus selbst. Deshalb sind das für mich immer so diese Ausgangstexte. Wenn Jesus etwas ganz Konkretes lehrt, dann lehrt er bestimmt das Allerwichtigste von dem, was man in diesem Zusammenhang wissen muss. Und das ist eine gute Referenz. Also Jesus erklärte den Jüngern sogar, es sei gut, wenn er sie verlassen würde. Denn sie waren eigentlich traurig, sie wollten Jesus bei sich behalten. Aber Jesus war offensichtlich der Überzeugung, dass der Heilige Geist eine bessere Ausrüstung sei, um den Auftrag zu erfüllen, den die Jünger zu erfüllen haben oder hatten, als wenn er bei ihnen geblieben wäre. Er musste gehen, damit der Heilige Geist zu ihnen kommt. Und als die Jünger dann Jesus nach der Auferstehung fragte, er war ja dann 40 Tage, immer wieder mal bei ihnen während 40 Tagen, wann er das Reich Gottes aufrichten würde, antwortete Jesus, es würde ihm nicht zustehen, den Zeitpunkt zu kennen. Viel wichtiger war, dass sie wissen, wie es weitergehen würde. Und Jesus machte sie nochmals auf den Heiligen Geist aufmerksam und sagt, das ist das Nächste, nicht das Reich Gottes, das sichtbar aufgerichtet wird, das Reich Israels, sondern das Nächste wird sein, dass der Heilige Geist kommt, von dem ich euch gesagt hatte. Und wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Und wenige Tage später geschah das in eindrücklicher Weise, ein Rauschen, wie ein gewaltiger Sturm ereignete sich in dem Haus, wo die Jünger waren. Plötzlich sahen sie, wie Feuerzungen herabkommen, die sich teilten und auf sie niederließen, und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie sprachen in fremden Sprachen, unverständlichen Sprachen, in Anführungszeichen unverständlich. Sie waren sehr wohlverständlich, aber in ganz besonderer Weise verständlich. Sie begannen also in fremden Sprachen zu sprechen und aufgeschreckt durch dieses mächtige Brausen rief eine riesige Volksmenge zusammen. Das war auffällig, die wollten wissen, was passiert denn da eigentlich? Und fassungslos staunten sie, weil zu Pfingsten waren ja die Juden aus der ganzen Welt nach Jerusalem gereist und die hatten alle ihre eigene Sprache. Das könnt ihr euch so vorstellen wie mein Kollege im Militär, einer meiner besten Freunde im Militär, als ich die Rekrutenschule machte, war jüdischer Abstammung. Der wohnte in Urdorf und mit dem war ich oft zusammen. Der hat perfekt Dialekt gesprochen, wie ich, wie Zürich, der ist auch da in dieser Gegend aufgewachsen, aber er konnte nicht Hebräisch. Und so muss man sich das vorstellen, auch zu dieser Zeit, da lebten die Juden ganz verstreut, in verschiedenen Ländern, und ihre Muttersprache war nicht die Sprache, die man in Israel sprach, sondern ihre Muttersprache war die Landessprache. Und nun stehen die fassungslos da und diese Jünger sprechen und sie verstehen jeder in seiner eigenen Sprache, was hier gesagt wird. Sie denken, wie ist das möglich? Das sind doch Männer aus Galiläa. Wie ist das möglich, dass die ohne Sprachschule perfekt meine Sprache beherrschen? Das war ein großartiges Ereignis. Da wäre ich gern dabei gewesen. Die Erfüllung dessen, was der Prophet Joel schon lange vorhergesagt hatte, passierte an diesem Tag. Der Heilige Geist kam in spektakulärer Weise in das Leben der Jünger und Nachfolger Jesu. Und verfolgen wir nun die Berichte der Apostelgeschichte weiter, entdecken wir, wie es offenbar jedes Mal, wenn ein Mensch den Heiligen Geist bekam, das offensichtlich klar sichtbar war. Dass man das immer erkannte, sie wussten sofort, aha, das ist jetzt jemand, der den Heiligen Geist hat. So zum Beispiel bei Cornelius, möchte mit euch diesen Text schnell durchgehen. Da heißt es, während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, denn sie haben damit noch nicht gerechnet, dass die Gabe Gottes auch für die Heiden da ist. Wenn man das aufmerksam liest, waren die Juden immer der Meinung, auch die Christen, dass die Botschaft von Jesus für die Juden ist und nicht für die Heiden. Das war eine riesen Auseinandersetzung dann auch der christlichen Gemeinde. Also sie waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, und nun sehen wir, an was sie das erkannten, dass der Heilige Geist sie ergriffen hatte. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Dann meint Petrus, wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern, jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Sie erkannten den Heiligen Geist an den geistgewirkten Sprachen, so wie dies eben dann, wie sie dies vom Pfingsten her kannten. Und es gäbe noch weitere Begebenheiten dieser Art, wo wir entdecken, dass das immer sofort erkennbar war, wenn jemand vom Heiligen Geist ergriffen wurde. Das ist ja auch das, was Erich vielleicht eingangs sagte, was uns manchmal verunsichert, weil die wenigsten von uns haben in so spektakulärer Weise den Heiligen Geist bekommen. Und so kann schon mal die Frage aufkommen, habe ich überhaupt den Heiligen Geist? Und diese Frage wollen wir heute Morgen nachgehen. Was wir nämlich in der Apostelgeschichte lesen, ist eben die Geschichte, wie sich das Evangelium verbreitete. Und dabei gibt es immer wieder ganz besondere und einmalige Ereignisse. die man nicht einfach zur allgemeinen Norm erklären kann. Ihr werdet dann noch sehen, was Paulus auch sagt, und da werden wir sehen, dass er sich nicht an der Apostelgeschichte und diesem Geschehen orientiert. Nämlich genauso wenig können wir die Begebenheit von Ananias und Sapphira zur allgemeinen Lehre erheben. Die beiden haben ja geheuchelt, haben etwas vorgetäuscht und sie sind immer, als sie entdeckt wurden, tot umgefallen. Jetzt kann man ja auch nicht die Lehre davon ableiten, dass jeder, der heuchelt, tot umfällt. Ich weiß nicht, wie viele noch hier wären von uns. Es ist nicht das, man kann nicht daraus ein Lehrprinzip ableiten für alle Zeiten, das immer gilt. Was es uns einfach zeigt, ist, dass Gott Heuchelei komplett widerstrebt und dass er das nicht duldet. Aber daraus zu schließen, dass jeder, der heuchelt, stirbt und jeder, der nicht heuchelt, nicht gestorben ist, das wäre ein fataler Schluss aus dieser Apostelgeschichte. Aber wenn wir das, wie es in der Apostelgeschichte geschehen ist, nicht so erleben, wie kann ich dann erkennen, ob ich den Heiligen Geist habe? Wenn man mir eben das nicht sofort angesehen hat, als ich mein Leben Jesus anvertraute, nicht jemand sagte, ja genau, jetzt hast du den Heiligen Geist. Wie nehme ich Stellung, wenn Leute kommen und sagen, du bist zwar bekehrt, aber du hast den Heiligen Geist noch nicht? Weil du vielleicht nicht in Zungen reden kannst. Ich werde heute Morgen 3 Antworten geben. Ihr habt sie vielleicht schon gelesen auf dem Blatt. Es gibt natürlich mehr Antworten, aber ich meine, diese 3 Antworten, die ich gebe, die sind eigentlich sehr wichtig. Also, habe ich den Heiligen Geist? Ja. Wenn deine Schuld vergeben ist. Das ist der allerwichtigste Punkt überhaupt. Sozusagen die Grundvoraussetzung für den Heiligen Geist schlechthin. Der Heilige Geist wird bei keinem Menschen einziehen, dessen Schuld nicht vergeben ist. Denn was uns von Gott trennt, ist die Schuld. Was uns mit Gott verbindet, ist der Heilige Geist. Also Schuld, unvergebene Schuld, kann nie Voraussetzung sein, dass der Heilige Geist kommt. Es muss die Vergebung stattgefunden haben. Die Vergebung unserer Schuld geschieht durch die Hinwendung zu Jesus. Wenn wir Jesus als unseren Erlöser anerkennen und unsere Schuld bekennen, und Jesus sagt selbst, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich finde das einfach ein super Ausdruck. Ströme lebendigen Wassers. Das ist ein Ausdruck für Leben, für erfülltes Leben. Wasser gehört zum Leben. Und dieser Strom, diese Ströme lebendigen Wassers ist das Bild für den Heiligen Geist, denn Johannes fügt erklärend hinzu, Jesus sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, denn Jesus war noch da, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Aber dieses Ströme lebendigen Wassers ist das Bild für den Heiligen Geist. Und wer an Jesus glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wie das ganz praktisch geschieht, erklärt Petrus, als er nach seiner Predigt am Pfingsten, die könnt ihr vielleicht heute mal lesen, in Apostelgeschichte Kapitel 2, gefragt wurde, was sie jetzt tun sollten, wenn diese Botschaft, die sie hörten, stimmt. Und nun sagt Petrus, kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben. Sie sehen zuerst die Sündenvergebung. Und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Die Frage, die du dir stellen musst, wenn du dir fragst, habe ich den Heiligen Geist, ist, hast du diesen Schritt in deinem Leben schon getan? Nur in der Hinwendung zu Jesus bekommst du den Heiligen Geist und somit ewiges Leben. Wie Paulus auch den Ephesern schreibt, durch Christus habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört, die gute Nachricht, die euch Rettung bringt. Und ihr habt es im Glauben angenommen. Durch Christus hat Gott euch den Geist, den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Durch Christus bekommen wir den Heiligen Geist. Dieser Geist ist ein Angeld, also eine Anzahlung dafür, dass wir auch alles andere erhalten. Alles, was Gott uns versprochen hat. Wie Gott uns zuerst mal so eine Anzahlung macht, damit wir wissen, dass das andere auch noch folgt, was er versprochen hat. Gott will uns die Erlösung schenken, das endgültige, volle Heil. Und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Durch die Bekehrung, die Hinwendung zu Jesus bekommen wir den Heiligen Geist. Und wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, dann mach das heute. So wirst du deine persönlichen Pfingsten erleben. Nämlich dann, wenn der Heilige Geist zu dir kommt, und er kommt nur zu dir durch die Hinwendung zu Christus. Ohne Christus gibt es keinen Heiligen Geist. Das ist unmöglich. Der Heilige Geist wird zu dir kommen und er ist, wie Paulus hier sagt, die Anzahlung zur Erlösung in der Ewigkeit. Und wenn du diesen Schritt getan hast, dann weißt du das, wenn du dich jetzt nicht als Kleinkind bekehrt hast und das vergessen hast, wann das genau war. Aber so als erwachsener Mensch weißt du das, ob du diesen Schritt getan hast, genauso wie ich weiß, ob ich meine Frau geheiratet habe oder nicht. Ich kann wohl das Datum vergessen von der Hochzeit. Das ist dann am Hochzeitstag nicht sehr praktisch. Aber ich vergesse nicht, dass sie meine Frau ist und ich sie geheiratet habe. Und ich vergesse nicht, dass ich mein Leben Jesus anvertraut habe. Das ist etwas, was ich tun, was ich bewusst mache. Das überkommt mich nicht irgendwie. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ich will mit Jesus leben. Und ich bekenne meine Schuld. Habe ich den Heiligen Geist? Die zweite Antwort lautet, ja, wenn du Jesus bekennst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir stehen oft in der Versuchung, an unseren geistlichen Gaben feststellen zu wollen, ob wir den Heiligen Geist haben oder nicht. Wir meinen, wenn wir zum Beispiel in Zungen reden würden, könnten wir sicher sein, den Heiligen Geist zu haben. Und vermutlich ist der Wunsch nach dieser Gewissheit oft der tiefere Grund, warum Christen unbedingt in Zungen reden wollen. Sie sehnen sich danach, den Beweis dafür zu erhalten, dass der Heilige Geist in ihnen wirksam ist. Wenn ich in Zungen reden kann, dann weiß ich, dann ist der Heilige Geist am Werk. Das ist der Grundgedanke. Und das ist ein völlig verkehrter Ansatz, komplett verkehrt. In diesem Zusammenhang ist es sehr interessant zu sehen, wie Paulus an diesem Punkt argumentiert. Er muss sich in Korinth mit der Frage der geistlichen Gaben intensiv auseinandersetzen, denn dort wird das falsch verstanden, missbräuchlich praktiziert und in sehr gefährlicher Weise. Und er erklärt ihnen, der Geist Gottes würde Gaben austeilen, so wie er will, wie der Geist will, nicht wie wir wollen. Der Heilige Geist würde auch darüber entscheiden, wem er welche Gabe austeilt, und deshalb kann nicht jeder Christ Kranke heilen, nicht jeder Christ kann lehren und so weiter. Auch kann nicht jeder Christ in Zungen reden, wie das manche Christen aufgrund der Apostelgeschichte erklären wollen. Sie nehmen alle Stellen aus der Apostelgeschichte und vergessen, was Paulus den Korinthern schrieb, dass Gott auch diese Gabe und der Heilige Geist diese Gabe jedem zuteilt, dem er will. Nicht jedem, sondern selektiv. Und bei dem, was Paulus über die Gaben schrieb, wird oft ein ganz wichtiger Vers überlesen, der wird gar nicht gesehen. Wir lesen immer zuerst von den Gaben und da können wir uns ereifen und hin und her diskutieren. Gibt es das nicht? Und große Diskussionen führen. Und wir vergessen zu lesen und uns Gedanken zu machen, was der Paulus einführend zu diesem sagt. Und das finde ich einfach, so mal locker gesagt, ich finde es oberkrass. Einfach, was hier der Paulus macht, nämlich bevor Paulus sich den verschiedenen Gaben zuwendet, gab er der Gemeinde eine Art Maßstab dafür, mit dem sie klären konnten, ob jemand den Heiligen Geist hat oder nicht. Er gab praktisch eine Anweisung, wie man das testen kann. Und das steht halt im Vers 3 und nicht im Vers 4, wo wir dann erst anfangen zu überlegen. Man muss manchmal auch vorher schon überlegen, was der Paulus sagt. Das ist nämlich höchst interessant. Deshalb weise ich euch auf folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Wenn es um den Heiligen Geist geht, steht nicht die Gabe im Vordergrund, denn der Teufel kann vieles nachahmen und verblüffend ähnlich nachahmen und vortäuschen. Der Teufel kann Heilungen verursachen, er kann in Zungenrede verursachen, er kann alles auch tun. Im Vordergrund steht nicht die Gabe, was ich kann, zu was ich fähig bin, sondern im Vordergrund steht das Bekenntnis zu Christus. Am Bekenntnis zu Christus erkennen wir, ob jemand den Heiligen Geist hat oder nicht. Und wenn jemand in Zungen reden kann, er kann Kranke heilen, das interessiert mich a priori überhaupt nicht im Zusammenhang mit der Frage, ob er ein Kind Gottes ist und den Heiligen Geist hat, mich interessiert einzig und allein, wie er zu Jesus steht. Ob er das unverfälschte Bekenntnis hat, dass Jesus der Herr ist, und dann kann er von mir aus krank sein oder er kann gar nichts machen. Aber am Bekenntnis erkennen wir die Menschen, die den Heiligen Geist haben. Keiner wird Jesus verfluchen, der den Heiligen Geist hat. Das leuchtet uns ja vielleicht noch ein, dass das nicht geht. Aber was sehr interessant ist, auch niemand wird Jesus als den Herrn bekennen können, wenn er den Geist nicht hat. Es geht nicht. Und Jesus als den Herrn bekennen, damit meint Paulus nicht einfach ein Lippenbekenntnis, so wie man das im christlichen Abendland macht. Ja, Jesus ist halt der Sohn Gottes und so weiter. Und weiter überlegt man nicht, sondern Jesus als Sohn Gottes bekennen, als der fleischgewordene Gott, das meint Paulus natürlich. Dass Jesus die Fleischwerdung Gottes ist in dieser Welt. Und er meint damit, dass wir nur durch Jesus gerettet werden, dass wir das zutiefst wissen. Und dass wir nur durch Jesus mit dem Vater versöhnt werden. Es gibt keinen anderen Namen auf der Erde, weder Buddha, Krishna, Mohammed, noch irgendein Heiliger. Oder eine Kirche, oder Götter und Gottheiten, die retten könnten. Es gibt viele Menschen, die von Jesus sprechen, ganze Kirchen. Sie sagen, sie glauben an Jesus, und wenn man mit ihnen spricht, merkt man dann plötzlich, dass für sie Jesus nicht wirklich der Herr ist, sondern dass da noch vieles Platz hat, dass das dann plötzlich heißt, ja klar, für uns ist Jesus wichtig, aber für andere Kulturen ist der Buddha wichtig. Im Grunde genommen ist alles derselbe Gott. Wer das zutiefst glaubt, hat den Heiligen Geist nicht. Er bekennt nicht Christus als den Herrn aller Herren. Es geht nicht. Das mag schön klingen und mag wunderbar sein, aber das ist nicht die Sprache des Heiligen Geistes. Jesus ist der Herr. Oder dann kommt, ja, Jesus ist schon wichtig, aber bei diesem Heiligen, wenn man bei diesem betet, dann wird man halt gesund. Das ist Götterkult. Es ist nicht das Bekenntnis des Heiligen Geistes. Das ist Gott ein Gräuel. Und mag es noch so fromm daherkommen. Den Heiligen Geist kann nur jemand haben, der Jesus als Herrn bekennt. Als Herr über alle Herren, der konkurrenzlos in der Menschheitsgeschichte dasteht. Wie es in der Offenbarung heißt, das Lamm Jesus wird sie besiegen, denn es ist Herr über alle Herren und König über allen Königen. Es ist der Geist Gottes, der diese Überzeugung in uns aufrechterhält. Es ist nicht unser Verdienst. Als Petrus Jesus als den Sohn Gottes bekannte, antwortete ihm Jesus: Glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist, der Messias, kann nie, nie und nimmer aus uns selber kommen. Das kann nur, und so sagt es auch Paulus, durch den Geist gewirkt sein. Dieses Zeugnis hält der Geist in uns aufrecht. Es ist Gottes Werk in uns, dass wir wissen, dass wir zu Gott gehören und ein klares Bekenntnis zu Jesus haben. Für mich ist es nicht eine Selbstverständlichkeit. Mit 19 Jahren habe ich mich bekehrt. Seit diesem Tag ist mir immer klar gewesen, Jesus ist der Herr. Ich habe viele Zweifel gehabt an mir, ob ich das Richtige mache, ob ich richtig glaube oder weiß ich was, aber nie, ob Jesus der Herr ist oder nicht. Das ist nicht, weil ich besonders fromm bin, sondern das ist das Einzige und Andere. Der Geist Gottes selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist Gottes Werk in mir. Das ist nicht meine Heiligkeit. Das ist Gottes Heiligkeit, die in mir wirksam ist, die in mir dieses Zeugnis aufrechterhält. Nicht meine fromme Praxis, die mal schlechter, mal besser ist, sondern der Geist Gottes, der in mir dieses Zeugnis aufrechterhält, dass ich sein Kind bin. Der mir das Zeugnis aufrechterhält, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass ich zutiefst weiß, wenn ich nur sagen würde, dass irgendein anderer Gott, möge Buddha oder wie auch heißen, Jesus gleichgestellt ist, ich würde mir als Lügner vorkommen. Das ist nicht aus mir. Das kommt vom Heiligen Geist, da bin ich zutiefst überzeugt. Diese Klarheit kann nur der Heilige Geist in deinem Leben schaffen. Das ist das Werk des Geistes. Wenn du Jesus klar bekennen kannst, so wie er ist und uns in der Schrift offenbart wird, hast du den Heiligen Geist. Und das Dritte, hast du den Heiligen Geist? Ja, eben die dritte Antwort, ja, wenn du geistliche Wahrheiten verstehst. Ich muss sagen, jeder dieser Punkte begeistert mich einfach. Wenn du die geistlichen Wahrheiten verstehst. Bevor ich Christ wurde, las ich ab und zu in der Bibel, meistens einen kleinen Abschnitt jeden Abend. Irgendwie interessierte mich das Buch, irgendwie habe ich einfach immer einen kleinen Abschnitt gelesen, aber vieles nicht verstanden. Und als ich dann Christ wurde, las ich in der Bibel und ich staunte, was ich jetzt verstand nach meiner Bekehrung. Ich war richtig verblüfft. Es öffnete sich mir wie eine Art neue Welt, ein tiefes Verständnis, das ich vorher nicht kannte, so dass ich in der Bibel las, dass meine Eltern langsam Angst bekamen, ich würde die Welt vergessen, nebenher, ich sollte auch wieder mal Zeitung lesen. Das hat mich so ergriffen. Das ist die Auswirkung des Heiligen Geistes. Paulus erklärt das den Korinthern folgendermaßen. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgenen Gedanken Gottes. Der Heilige Geist ist der Schlüssel zu den verborgensten Gedanken Gottes. Man kann die Bibel jedes Jahr zweimal lesen, man kann Theologie studieren, man kann das ganze Leben lang mit Theologiestudien sich beschäftigen. Wenn man den Heiligen Geist nicht hat, dann wird man die verborgensten Gedanken Gottes nie verstehen. Man wird viele intelligente Gedanken machen können, man wird viele Bücher schreiben können mit geistlichem Anspruch, aber man wird die Tiefe der Gedanken Gottes nicht verstehen. Und der höchste Theolog, der den Heiligen Geist nicht hat, ist immer dem einfachsten wiedergeborenen Christen unterlegen. Immer. Der einfachste Christ, den Heiligen Geist hat und komplett ungebildet ist, ist dem hochgebildeten Theologen, der den Heiligen Geist nicht hat, komplett überlegen. Denn es ist nicht eine Frage der Intelligenz, der Glaube, sondern es ist eine Frage, ob der Geist Gottes in mir Raum bekommen hat. Paulus erklärt, wieso der Heilige Geist für die Erkenntnis Gottes so entscheidend wichtig ist, folgendermaßen: Nur Gottes Geist ist dazu imstande, denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesen Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie ergründet. Also genauso wenig wie ein Mensch meine innersten Gedanken ergründen kann, selbst wenn ich sie noch erklären würde, versuche mich zu formulieren, kann sie vielleicht annähernd verstehen, aber nicht so in der Tiefe, hängt davon ab, wie gut ich mich formulieren kann und wie gut der andere versteht, was er mit seinen Worten, mit meinen Worten anfangen kann. Genauso wenig kann ich die Gedanken Gottes verstehen. Genauso wenig, wie ich in meine Frau hineinkriechen kann und ihre tiefsten Gedanken ergründen kann und sie auch nicht bei mir, genauso wenig kann ich das bei Gott tun, außer Gott selbst verschafft mir den Zugang zu ihm. Und wie wir wissen, hat Gott das auch gemacht. Und ich möchte das an einem kleinen Schema aufzeigen. Wir glauben ja an die Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das bildet ja die Gottheit. Und nun lehrt uns die Schrift wieder einen Vers, den ich sehr liebe. Weil ihr nun Gottes Söhne und Töchter seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der ruft aus uns, aber Vater. Also wir haben jetzt aus dieser Gottheit hier, der Heilige Geist kommt nun zu uns, der wohnt in uns. Das finde ich enorm faszinierend. Das ist der Unterschied zwischen all denen, die sagen, wir haben einen göttlichen Kern in uns. Das ist nämlich eine Halbwahrheit und wir müssen uns vertiefen, um den göttlichen Kern zu entdecken. Und je mehr wir uns versenken, je mehr werden wir unseren göttlichen Kern entdecken. Die Bibel sagt etwas ganz anderes, deshalb ist es auch keine Religion. Sie sagt nicht, die göttliche Kern ist in uns, sondern sie sagt, Gott in seiner Heiligkeit kommt zu mir. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und das heißt dann nichts anderes, als dass ich praktisch in diese Gottheit mit eingebunden werde durch den Heiligen Geist. Nun habe ich eine Antenne zu Gott. Der Heilige Geist schafft, stellt die Gemeinschaft mit Gott her. Das finde ich etwas ganz enorm Faszinierendes. Deshalb führt Paulus diesen Gedanken weiter aus. Wir haben aber diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir erkennen, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt ist. Weil der Geist Gottes nun in mir lebt, habe ich eine ganz neue Perspektive. Jetzt kann ich erkennen, was Gott mir geschenkt hat. Ich kann seine Gedanken verstehen, der Geist Gottes lebt also in uns. Wir haben dadurch tiefe Einsicht in Gottes Gedanken und in seine Absichten. Wir können durch den Geist Gottes Gott in ganz besonderer Weise erkennen, die keinem Menschen zugänglich ist, außer der Heilige Geist lebt in ihm. Wer diesen Geist nicht hat, lehnt Gottes Gedanken ab. Sie scheinen ihm unsinnig, wie Paulus weiter ausführt, denn ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Es fehlt einfach. Also die Schrift ist da völlig klar, ohne Heiliger Geist geht nichts. Dieser Menschen fehlt die geistliche Logik, denn wir müssen, wie die Kritiker gerne uns vorwerfen, unseren Verstand nicht abgeben, wenn wir Christen werden. Vielmehr bekommen wir eine neue Gesinnung. Wir können in göttlicher Logik denken. weil wir den Heiligen Geist haben. So ist es mir möglich, die Menschen zu verstehen, die den Heiligen Geist nicht haben, weil ich selber weiß, wie ich denke, ohne Heiligen Geist. Das kann ich nämlich immer noch. Weil ich weiß, wie ich dachte, als ich den Heiligen Geist nicht hatte. Und ich kann aber vor allem verstehen, was Gott uns zu sagen hat und sagen will, weil ich durch den Heiligen Geist Gottes Gedanken verstehen kann und die geistliche Logik kenne. Und deshalb schrieb Paulus, wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemandem, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Wenn ich die Bibel verstehen kann, das heißt nicht, dass ich alle Fragen und Unsicherheiten gelöst habe, aber wenn ich sie im Grunde verstehen kann, dann weiß ich, dass ich den Heiligen Geist habe. Wenn mir jemand die Wahrheit und Zusammenhänge aufzeigt, die Bibel sagt, es braucht Lehre, aber wenn mir jemand das aufzeigt, dann kann ich das verstehen, ich kann zustimmen. Weil es für mich klar ist. Warum ist es klar? Weil Gott mir eine neue Gesinnung geschenkt hat durch den Heiligen Geist. Ich kann in geistlicher Logik denken. Und die größten Konflikte, die wir als Christen haben, ist nicht zu verstehen, was in der Bibel steht, sondern der Konflikt zwischen dem, wie wir denken würden ohne Heiligen Geist und wie wir denken mit Heiligen Geist. Oft ist es dieser Konflikt. Wir gehen mit der Logik, die wir kennen aus dem Leben, wo wir den Geist noch nicht bekommen haben, stellen wir Fragen, die uns der Geist eigentlich beantwortet. Und wir müssen damit leben, dass wir Menschen, die den Heiligen Geist nicht haben, nicht jede Frage befriedigend beantworten können, weil ihnen der Heilige Geist fehlt, weil sie diese Logik nicht haben. Sie können in diesen Kategorien nicht denken und das kann man nicht machen. Das kann man nicht jemandem aufschwatzen, sondern das kann nur geschehen, wenn der Heilige Geist im Leben eines Menschen Raum einnimmt. Und der Johannes schreibt deshalb mit voller Überzeugung, wir stammen von Gott und wer Gott kennt, hört auf uns. Während der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört, daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Also wer auf die Apostel hört, der ist von Gott. Weil dann hat er den Heiligen Geist, dann hat er das Grundverständnis. Und wenn er auf die Apostel nicht hört, dann ist er nicht von Gott. Also wenn du die geistlichen Wahrheiten verstehst, wenn dir das nicht unsinnig scheint, was in der Bibel steht, dann hast du den Heiligen Geist. Wenn du Menschen begegnest, die wollen mit der Bibel argumentieren, aber alles verdrehen, dann weißt du, da ist nicht der Heilige Geist am Werk. Sie haben wohl eine fundierte Bibelkenntnis, aber da fehlt das gewisse Etwas, das es eben braucht. Ich habe schon Auslegungen gehört, da stehen mir die Haare zu Berge. Da wird das Wort Gottes so komplett verdreht. Und für mich ist eins klar, es kann nicht der Geist Gottes am Werk sein. Es können menschlich gesehen interessante Gedankenkapriolen sein, aber der Geist Gottes kann da nicht am Werk sein. Denn wenn der Geist Gottes am Werk ist, dann geben wir den Aposteln Recht. Und die Apostellehre haben wir hier in der Schrift. Wir werden ihr Recht geben. Wir werden einige Fragen haben und sagen, ja, wie ist das genau zu verstehen und so weiter. Aber wir werden schlussendlich dieser Lehre Recht geben, weil der Heilige Geist in uns lebt. Die Frage, die wir uns heute stellten, ist, habe ich den Heiligen Geist? Es ist eine Frage, die den einen oder anderen von uns schon oft bewegt hat, weil oft der Anspruch an uns herankommt, wenn man den Heiligen Geist hat, dann hat man übersinnliche Kräfte. Das kann sein, ich habe nichts dagegen. Wenn mir Gott übersinnliche Kräfte geben würde, dass ich Kranke heilen kann, da hätte ich nichts dagegen, das fände ich super. Da würde ich gern Kranke heilen. Aber es ist eine Irritation, wenn wir meinen, dass dass es beim Heiligen Geist um diese, vor allem um diese Begabungen geht oder um Übersinnliches. Es ist schon übersinnlich genug, dass wir überhaupt in der Lage sind, Jesus als Herrn zu erkennen. Ich möchte nochmals wiederholen, an was du testen kannst, ob du den Heiligen Geist hast. Du hast ihn, wenn du den Heiligen, du hast den Heiligen Geist, wenn du deine Schuld, wenn deine Schuld vergeben ist. Also wenn du ganz klar dein Leben Jesus anvertraut hast und deine Sünden bekannt, dann hast du die Voraussetzungen schlechthin, dass der Heilige Geist zu dir kommt. Und du hast den Heiligen Geist, wenn du Jesus bekennst, von ganzem Herzen als Herr aller Herren und nichts hat neben ihm Platz. Und du hast den Heiligen Geist, wenn du die geistlichen Wahrheiten verstehen kannst, wenn du in dieser geistlichen Logik denken kannst, die nur zugänglich ist einem Menschen, der den Heiligen Geist hat. Und du wirst merken, wenn du mal darüber nachdenkst, du kannst das unterscheiden, du kannst in ungeistlicher Logik denken, wie ein Mensch, der den Heiligen Geist nicht hat, und kannst in geistlicher Logik denken, wie ein Mensch, der den Heiligen Geist hat. Nun kannst du selber beurteilen, ob du den Heiligen Geist hast. Wenn du ihn nicht hast, dann befolge doch das, was Petrus sagte, kehre um und glaube an Jesus. Dann wirst du den Heiligen Geist heute bekommen, wenn du das heute tust. Und Jesus sagte, wenn jemand mich liebt, wird er sich an mein Wort richten. Und das wäre zum Beispiel auch das Wort, das Jesus uns in die Nachfolge ruft. Jesus ruft dich, komm zu mir. Und wenn du seinem Ruf folgst, dann gehorchst du ihm, dann richtest du dich nach seinem Wort. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das ist nicht ein wunderbares Bild? Wenn der Heilige Geist zu uns kommt, heißt das, Gott wohnt in mir. So ist das. Das ist ein riesiges Privileg. Gott wohnt in mir. Wir wollen beten. Ich möchte dir danken, Vater, dass du uns ausgerüstet hast mit dem Heiligen Geist und dass du uns ganz klare Anhaltspunkte gibst, wo wir in aller Verunsicherung wieder uns vor Augen führen können, auf was es wirklich ankommt und wo man wirklich sehen kann, ob dein Geist am Werk ist. Oder ob ihr Geister es sind, die etwas nachäffen oder etwas nachmachen wollen, um Menschen zu täuschen, um Gemeinden durcheinander zu werfen. Das sind ganz schlichte Kriterien, aber die auch jeder für sich prüfen kann. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du, der Sohn Gottes, für uns am Kreuz gestorben bist, damit wir ewiges Leben bekommen. Und du weißt, wo Menschen unter uns sind, die deinen Geist noch nicht haben, in denen du noch nicht wohnst. Ja, Herr, ich wünschte mir, dass du heute einziehst bei diesen Menschen, damit sie nach Hause gehen im Wissen drum, du wohnst in ihnen. Gott lebt in mir. Beten dich an, dass du uns nicht allein zurückgelassen hast, sondern dass du uns wie eine Anzahlung gemacht hast und den Heiligen Geist geschenkt hast, damit wir Orientierung finden in dieser verwirrten Welt, damit wir dein Wort verstehen. Ja, und damit wir ein klares Bekenntnis zu dir haben, Christus. Amen.